Micro Europa.
Micro Europa.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Gender und queeres Leben aus der Fink Hamburg Redaktion. Ihr hört eine neue Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon für euch
Mirjam Bär, meine Pronomen sind sie, ihr.
Und Joanna Kimmich, meine Pronomen sind sie, ihr.
Vorsicht, es folgt ein Reizthema. Gender. In der heutigen Sendung geht es ums Geschlecht. Wir sind in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts schon etwas vorangeschritten. Aber Gendern sorgt immer noch für viel Wirbel. Seit 2017 gibt es in Deutschland die Ehe für alle. 2022 gab es beim Christopher Street Day teils tödliche Angriffe auf queere Personen. Außerdem versperren uns immer noch viele bürokratische Hürden den Weg, wenn man eine Geschlechtsangleichung machen will.
Wo stehen wir bei Geschlechtergerechtigkeit? Warum kosten pinkfarbene Rasierer mehr als blaue? Und was wünschen sich Betroffene von Diskriminierung von Nichtbetroffenen? Wir waren für euch in Hamburg unterwegs und sind diesen Fragen auf den Grund gegangen. Wir, das sind 5 Studierende, Masterstudiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Unsere Sendung entstand im Rahmen eines Hörfunk-Workshops unter der Leitung von Ulrich Hägele vom Tübinger Campusfunk.
Unsere Redakteurinnen haben mit queeren Personen und Expertinnen gesprochen und präsentieren euch heute geballten Input rund ums Thema Gender und queeres Leben. Passend dazu hört ihr heute vorwiegend Musik von queeren KünstlerInnen und MusikerInnen, die Gender und queeres Leben zum Thema ihrer Musik machen. Zum Start haben wir Musik von der queeren Künstlerin und Transfrau Ezra Furman.
Und gleich danach geht's on Tour in Hamburg mit unserer Reporterin Anita. Sie hat sich mit der Pink Text beschäftigt. Bleibt also dran! Jetzt bekommt ihr aber erstmal von Ezra Furman Poor Girl A Long Way From Heaven auf die Ohren. Nur hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6.
Yeah.
Ezra Furman mit Poor Girl A Long Way From Heaven. Hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute dreht sich alles um Gender und queeres Leben.
Kennt ihr bestimmt auch. Ihr seid im Drogeriemarkt unterwegs und sucht nach einem Rasierschaum. Da ist in der Abteilung für weiblich gelesene Personen einer, der kostet 2,95. Dann in einer ganz anderen Ecke ein weiterer in schwarz-blau und der Preis, viel günstiger, nur 1,95. Obwohl die Produkte den gleichen Zweck erfüllen. Frech, oder? Warum? Naja, der eine Schaum wird klar an eine weiblich gelesene Zielgruppe vermarktet. Der andere an männlich gelesene. Unsere Reporterin Anita Stall hat sich in Hamburg auf die Suche gemacht. Wo stößt sie auf die Pinktex?
Moin und hallo aus der Hamburger Innenstadt. Ich bin Anita Stall. Meine Pronomen sind sie und ihr. Meine Mission heute? Ich bin auf Spurensuche. Und zwar möchte ich Produkte finden, die optisch und inhaltlich nahezu identisch sind. Der kleine, aber feine Unterschied: Die einen wurden für männlich gelesene Personen hergestellt und die anderen für weiblich gelesene Personen. Mich interessiert, wie hoch ist der Preisunterschied? Wer zahlt drauf? Um das herauszufinden, mache ich mich als erstes auf den Weg in den Drogeriemarkt. So, also ich gehe als erstes mal zur Tagespflegecreme. Da hatte ich jetzt schon mal geschaut und nehme einfach eine für trockene Haut. Die kostet mich 3,95 Euro. Okay, als nächstes, ich muss eigentlich gar nicht so weit gehen und dann kann ich schon den, ja, nehmen wir mal hier so einen Rasierer. Und wieder ein rosafarbener, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein Silk-Look. Genau, das ist der Wilkinson Sword Extra 3. Okay, und dann wollten wir noch einen Rasierschaum holen. Natürlich auch für sensible Haut. Da nehme ich den Sutton Care Sensitive, der ist von Gillette. 200 Milliliter für 2,95 Euro. Perfekt, damit habe ich alles, was ich brauche. Ich habe jetzt aber auch schon so beim Durchlaufen hier bei den Regalen festgestellt, bei vielen Produkten gibt es gar nicht so krass viele Preisunterschiede, wie ich dachte. Gerade so bei den Eigenmarken, soweit ich das jetzt vergleichen konnte. Aber da müsste man jetzt natürlich eine statistische Erhebung machen, um das wirklich komplett sagen zu können. So, jetzt bin ich draußen und der Blick auf meinen Kassenbon verrät, 9,85 Euro habe ich ausgegeben. Jetzt interessiert mich natürlich, wie viel würde mein Freund bezahlen, wenn er jetzt die gleichen Produkte nur für Männer kauft? Wie praktisch, dass er auch schon da ist. Hallo Luca, stell dich doch mal kurz vor.
Hi, ich bin Luca, meine Pronomen sind er, ihm. Ja, und ich glaube, du hast heute eine Aufgabe für mich.
Richtig, du gehst jetzt nämlich rein. Und zwar wirst du 3 Produkte im gleichen Laden kaufen, in dem ich gerade eben auch schon 3 Produkte gekauft habe. Diese 3 Produkte stehen hier. Am besten machst du dir gleich mal ein Foto und dann kannst du reingehen. Und dann bin ich mal gespannt, was am Ende auf deinem Kassenzettel steht. Denn den musst du auf jeden Fall mitbringen.
Alles klar, wird gemacht.
Super, machen wir so. Dann los geht's. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was dabei rauskommt. 2019 hat die Verbraucherzentrale Hamburg nämlich zum Beispiel festgestellt, dass die Preise für Frauenrasierprodukte im Drogeriemarkt durchschnittlich knapp 38% höher waren. Warum? Ganz einfach, man geht davon aus, dass Frauen bereit sind, mehr Geld für ihr Äußeres zu zahlen. Sie sind also weniger preissensibel. Mal schauen, ob sich mittlerweile, 3 Jahre später, daran etwas getan hat. So, Luca, du bist wieder da. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was auf deinem Kassenzettel draufsteht. Aber vorher noch eine Frage. Das haben die ZuhörerInnen jetzt gar nicht mitbekommen. Aber während du im Laden warst, hast du mich still und heimlich auf dem Handy angerufen. Wieso? Erklär doch noch mal kurz, was war da los?
Ja, es war super schwierig, die Produkte miteinander zu vergleichen, von der Männerabteilung zu zum Beispiel der Frauenabteilung. Und das passende Gegenstück sozusagen zu deinen Produkten zu finden, war wirklich schwierig. Und ich war da jetzt auch schon 20 Minuten fast drin im Laden.
Ja, ich habe es mitbekommen. Ich habe währenddessen sehr gefroren draußen. Aber schauen wir uns doch schon mal die Produkte an. Wir haben die jetzt hier schon mal ein bisschen hingelegt. Und die Rasierer fehlen. Die hast du nicht bekommen, sondern du hast ein Foto gemacht, wo sie rein theoretisch wären mit Preis und so weiter und so fort. Und weil du schon so fleißig warst und das gegoogelt hast, hast du auch schon gesehen, wie die aussahen. Richtig. Sag doch mal kurz.
Genau, die Verpackung, deine sind ja hier rosa. Und wie gesagt, ich habe von der gleichen Marke genau die gleichen Rasierer gefunden. Nur ist die Verpackung blau, also auch speziell dann für Männer. Und bei mir sind 6 Stück drin. Und bei dir, wie ich sehe, sind nur 5 Stück drin.
Dann würde mich jetzt mal interessieren, was hast du denn für deine bezahlt?
Ich habe 2,55 € dafür gezahlt. Und du?
Ich habe 2,95 € dafür bezahlt. Also ja sogar mehr, obwohl weniger drin ist.
Das ist wirklich krass.
Ja, das ist schon mal irgendwie verblüffend, dass das dann doch so ein krasser Unterschied ist. Wie sieht es denn weiter aus bei der Tagespflege? Bei mir ist das ja, sind das 50 Milliliter. Ich gucke mir jetzt mal deine an. Die ist auch von der Verpackung her blau. Und hat auch 50 Milliliter. Da steht sogar Nivea Man drauf. Also ist auf den ersten Blick ist erkennbar, dass das für Männer jetzt vermarktet wird. Was hast denn du für die bezahlt?
Für die habe ich 4,95 € gezahlt.
Okay, krass. Das ist sogar mehr, als ich bezahlt habe. Ich habe nämlich 3,95 € bezahlt. Also hast du im Grunde genommen, ja, du hast 4 Euro, ne? 1 Euro mehr bezahlt.
4,95 €, fast 5 Euro.
Kommen wir mal zum Rasierschaum. Da sehe ich schon, du hast auch einen von Gillette genommen, auch Sensitive, 200 Milliliter, genauso wie meiner. Was hast du dafür bezahlt?
Für den habe ich 1,95 € gezahlt.
Ich habe 2,95 € gezahlt.
Boah, krass. Das ist wirklich, und es ist ja wirklich die gleiche Marke.
Und wenn man jetzt mal so alles in einem sozusagen sieht, dein Kassenzettel. Welche Summe zeigt er am Ende? Hättest du jetzt rein theoretisch die Rasierer noch gekauft? Was würde da jetzt dann für eine Zahl stehen?
Bei mir steht 9,45 €.
Bei mir steht 9,85 €.
Ja, dann hast du bist teurer, obwohl du zum Beispiel jetzt weniger Rasierer hast.
Verrückte Sache. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, auch wenn es jetzt nicht bei allen Produkten der Fall war, aber bei manchen gibt es ja einen kleinen Preisunterschied. Ist den Frauen das überhaupt bewusst? Ich frage mal bei ein paar Hamburgerinnen. Wir sind ja gerade in der Innenstadt, also los geht's. Haben Sie schon mal was von Pinktex gehört?
Nein.
Das bedeutet, dass Frauenprodukte mehr kosten als Männerprodukte. Also beispielsweise zahlt man für einen blauen Rasierer weniger als für einen rosanen. Wie finden Sie das?
Ja, schlimm. So wie alles. Ja, das ist mir noch niemals aufgefallen, muss ich ehrlich sagen.
Was denken Sie darüber?
Ja, da müssen die Frau halt auch blauer kaufen, dann ist es gleich fürs Gleiche, ne?
Also finden Sie das in Ordnung?
Oder nee, eigentlich nicht, aber können wir gleiche Preise machen, nicht? Warum nicht?
Glauben Sie, das ist legal?
Ich denke schon. Weil ich denke, jeder Hersteller kann seine eigenen Preise bestimmen. Und wenn es der Konsument kauft, was soll's, ja? Dann hat er alles richtig gemacht.
Wenn die Frauen darauf reinfallen, wenn es pink ist, entsprechend teurer ist, ist ja bei Rasierern auch immer ein gerne beliebtes Spiel. Die Damenrasierer sind deutlich teurer als die Herrenrasierer und können das Gleiche. Also.
Das heißt, Sie wissen es, kaufen Sie dann in der Männerabteilung ein?
Ja, auch Socken manchmal. Weil die größer sind und höhere Schäfte haben. Ja, also das ist jetzt ein Unterschied, aber ja, natürlich. Warum soll ich 5 Euro mehr ausgeben, weil es pink ist?
Glauben Sie, das ist legal?
Das ist nicht legal.
Okay.
Das machen die einfach so wahrscheinlich und keiner sagt was.
Ob die Pink Tax oder auch Gender Pricing genannt legal ist, wurde unter anderem 2017 in einem Forschungsbericht im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes untersucht. Das Ergebnis? Bei Produkten stellt es in der Regel keine Diskriminierung dar. Schließlich kann man sich immer noch frei entscheiden, ob man den blauen oder den rosafarbenen Rasierer kauft. Anders sieht das Ganze bei Dienstleistungen wie zum Beispiel einem Haarschnitt aus. Es ist nicht erlaubt, allein vom Geschlecht einer Person auf den zu erwartenden Aufwand einer Dienstleistung zu schließen. Eine reine Deklarierung als Frauenhaarschnitt ist also unzulässig. Und natürlich kann Frau auch einfach den blauen Rasierer kaufen anstatt den pinken. Aber dafür muss sie es auch erstmal wissen. Meine Befragung hat gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist. Klar, das ist jetzt keine repräsentative Befragung, aber dennoch wird ein gewisses Bild deutlich. Ich hoffe zumindest, ihr geht jetzt ein bisschen schlauer aus der Sendung, als ihr reingekommen seid. Und wer weiß, vielleicht kauft ja die eine oder der andere von euch in Zukunft auch mal bewusst einen blauen Rasierer. Und damit zurück zu Joanna und Mirjam.
Vielen Dank, Anita. Sie war unterwegs in Hamburg auf der Suche nach der Pink Tax für Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Heftig, wie oft für die gleichen Produkte so unterschiedliche Preise verlangt werden. Mhm. Das hat mich tatsächlich auch nochmal überrascht. Und auf den Schock erstmal ein paar Minuten Musik. Hier kommt Brimheim mit feinem Indie aus Dänemark und Call It What You Want.
I woke up 7 times the first night that we stayed in your room. Even with your mother out of town. So scared she'd find me wrapped around you, yeah. Sirens on 5th Avenue. Your heavy breathing soothed me, though. It's like we were 16 years old again. You can call it what you want, but I call it love. You can call it what you want, but this is love, love. You chuckled at me at the Starbucks. I didn't really sleep at all last night. I haven't lived with dread like that, the kind you're known for.
Call it what you want. In dem Song geht es um die Beziehung zu ihrer Ehefrau und mit welchen Problemen die beiden vor und nach ihrem Coming Out als Paar zu kämpfen hatten und immer noch haben. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, Gender und queeres Leben. Joanna Kimmich hat früher nicht gewusst, dass sie Anspruch auf Schadensersatz hat, wenn sie wegen ihres Geschlechts diskriminiert wird. Wusstet ihr das? Falls nicht, kein Problem. Joanna hat sich für Radio Mikro Europa nochmal ins Antidiskriminierungsrecht eingelesen und gibt euch einen Überblick über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und was ihr tun könnt, wenn ihr von Geschlechterdiskriminierung betroffen seid.
Hast du Folgendes schon erlebt? Du sitzt im Bewerbungsgespräch. Job klingt super, nette Kolleginnen, die Chefin wirkt kompetent und zugewandt. Deine Erwartungen sind erfüllt, Fragen und Zweifel ausgeräumt. Am liebsten würdest du gleich morgen anfangen. Und dann diese eine Frage. Wie sieht denn Ihre Familienplanung aus? Und dein Bauchgefühl sagt dir sofort, die Frage gehört hier nicht her, oder? Aber muss ich darauf antworten? Ich sage dir, dein Bauchgefühl hat vollkommen recht, denn das ist Geschlechterdiskriminierung. In den kommenden Minuten geht es darum, wie Diskriminierung rechtlich definiert ist und wie du dich dagegen wehren kannst, wenn du wegen deiner Geschlechtsidentität oder deiner Sexualität diskriminiert wirst. Mein Name ist Joanna, meine Pronomen sind sie, ihr und jetzt geht's an die Paragraphen. Genau, jetzt geht's ums Recht, aber bitte nicht gleich abschalten. Viele Menschen haben nämlich täglich mit Diskriminierung zu kämpfen. Wo Antidiskriminierungsrecht geregelt ist und was man gegen Benachteiligung tun kann, wissen viele aber nicht. Deshalb möchte ich euch heute einen Überblick geben. Dazu werfe ich mit euch einen Blick ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Es wird auch Antidiskriminierungsgesetz genannt. Es ist in Deutschland nicht das einzige Gesetz, das vor Diskriminierung schützt, aber ich beschränke mich heute darauf. Das AGG, wie das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch heißt, gibt es seit 2006. Entstanden ist es aus mehreren EU-Richtlinien. Und so wird das AGG auf der Website der Antidiskriminierungsstelle des Bundes erklärt.
Niemand darf wegen des Alters, einer Behinderung, wegen der ethnischen Herkunft oder aus rassistischen Gründen, wegen seines Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung oder wegen der sexuellen Identität benachteiligt werden. Dafür gibt es in Deutschland ein Gesetz, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG.
Das AGG verbietet also Diskriminierung aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, aber auch aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Identität. Das gilt im Arbeitskontext auch schon im Bewerbungsprozess, genauso wie im Arbeitsverhältnis und bei Kündigung. Auch bei Geschäften des täglichen Lebens wie dem Einkaufen, bei Versicherungs- und Bankgeschäften und bei Restaurant- oder Clubbesuchen gilt das AGG. In ziemlich vielen Bereichen also. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen unmittelbarer oder mittelbarer Diskriminierung. Unmittelbar bedeutet, es wird direkt an das geschützte Merkmal, wie Sexualität oder die Geschlechtsidentität, angeknüpft. Zum Beispiel, du bekommst die Wohnung nicht, weil dein Vermieter mitbekommen hat, dass du ein schwuler Mann bist. Oder dir wird als Transperson verweigert, die zu deiner Geschlechtsidentität angemessene Toilette zu benutzen. Wenn bei dir als Frau im Kleingedruckten deines Arbeitsvertrags steht, dass du 100 Euro Urlaubsgeld bekommst, dein männlicher Kollege aber das Doppelte erhält und es qualitativ keinen Grund dafür gibt, dann ist genau das, wie die anderen Beispiele, auch eine unmittelbare Diskriminierung. Aber auch mittelbare, also versteckte Geschlechterdiskriminierung, ist verboten. Bei mittelbaren Diskriminierung soll die Benachteiligung aber verschleiert werden. Deshalb wird an ein vermeintlich neutrales Kriterium angeknüpft. Beispielsweise deine zeitliche Verfügbarkeit. Wenn die aber damit zusammenhängt, dass du als Mutter nur zu bestimmten Zeiten arbeiten kannst, ist es genauso eine Diskriminierung nach dem AGG, auch wenn sie schwieriger zu identifizieren ist. Sollte rechtlich entschieden werden, ja, das war eine Diskriminierung, muss das diskriminierende Verhalten in jedem Fall abgestellt werden. Es kann sogar Schadensersatz verlangt werden. Das ist alles ganz schön komplex, aber die gute Nachricht ist, es gibt Hilfestellungen. Im Netz könnt ihr auf der Website der Antidiskriminierungsstelle des Bundes entweder eine telefonische Beratung finden oder durch einen digitalen Wegweiser klicken. Dieser stellt erst einmal ein paar einfache Fragen zu eurer Situation. Am Ende kann er dabei helfen, die richtige Anlaufstelle für euch zu finden. Zum Beispiel gibt es beim Lesben- und Schwulenverband eine Rechtsberatung. Auch auf der Seite des Antidiskriminierungsverbands könnt ihr Beratungsstellen finden, die euch bei Diskriminierung zur Seite stehen und helfen, euer Recht durchzusetzen. Und noch zum Abschluss. Im Bewerbungsgespräch dürft ihr lügen, wenn euch intime Fragen gestellt werden. Dazu gehört auch die Frage nach der Familienplanung, konkret nach einer Schwangerschaft, aber auch nach Sexualität, LebenspartnerInnen oder Beziehungen. All das geht potenzielle ArbeitgeberInnen nichts an. Auch wenn es schwerfällt, Wenn ihr aufgrund eurer Sexualität oder eurer Geschlechtsidentität diskriminiert werdet oder sogar von Mehrfachdiskriminierung betroffen seid, macht euch für eure Rechte stark und sucht euch Verbündete. Ihr seid nicht allein.
Das war Joanna Kimmich über Antidiskriminierungsrecht und wie ihr euch bei Geschlechterdiskriminierung verhalten könnt. Hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6. Auch wenn ihr als Transperson mit eurem Deadname, dem alten Namen, angesprochen werdet, ist das eine Diskriminierung. Nicht nur gefühlt, sondern auch rechtlich. Ein deutlicher Appell also. Wehrt euch und bildet Banden. In der Tierwelt ist das alles ganz selbstverständlich. Nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich. Und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, hört das jetzt auch nochmal von der Rapperin Suki in Queere Tiere.
Ist er wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Davi, mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter, wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen, lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Der halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lesben geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär? Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
Das war Suki mit Queere Tiere hier bei unserer heutigen Sendung zum Thema Gender und queeres Leben. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikro für euch heute Joanna und
Mirja.
Kommen wir jetzt zu einem Thema, mit dem vor allem queere Menschen zu tun haben. Leider, muss man sagen. Es geht um Diskriminierung von LGBTQIA+ und Bi-POC im Gesundheitswesen. Für manche mag es ganz normal sein, zum oder zur Ärztin zu gehen, wenn man krank ist. Für queere Menschen und Bi-POC ist das leider oft anders. Sie werden misgendert, in Erklärungsnot gebracht und bis zum Trauma diskriminiert. Das kann sogar dazu führen, dass einige Menschen den Gang zu ÄrztInnen komplett meiden. Darum geht's im folgenden Beitrag von Mirjam Bär. Sie hat mit Betroffenen gesprochen und mit QueerMed, einer Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, queerfreundliche Praxen auffindbar zu machen. Triggerwarnung: In diesem Beitrag werden Erfahrungen mit Deadnaming und Rassismus nacherzählt.
Queere Menschen und Bi-POC sind häufig von Diskriminierung betroffen. Auch beim Gang zur Ärztin machen viele schlechte Erfahrungen. Benno teilt auf seinem Instagram-Kanal @knowitsbenno seine Geschichte als Transmann. Er hat zum Beispiel Deadnaming durch die Krankenkasse erlebt.
Ich konnte meinen Namen bisher noch nicht amtlich ändern lassen und deshalb hat auch meine Krankenkasse nach wie vor mein Deadname auf allen Dokumenten stehen etc. Und für die Kostenübernahme, für die geschlechtsangleichende OP, musste ich dann einen Antrag stellen und habe in dem Antrag dann eben auch geschrieben, dass ich mich sehr freuen würde, in der folgenden Kommunikation mit Herr und meinem männlichen Vornamen angesprochen zu werden. Dann wurde quasi von der Krankenkasse auch bestätigt, dass die Transsexualität quasi so weit gesichert ist, dass die die Kosten für die OP übernehmen. In der Kostenzusage stand dann trotzdem wieder Frau und mein weiblicher Vorname und das wurde komplett ignoriert.
Die Website QueerMed veröffentlicht Arztpraxen, in denen queere Menschen und Bi-POC gute Erfahrungen gemacht haben. Sarah Grzybek hat QueerMed gegründet und betreibt die Seite. Sarah möchte ohne Pronomen angesprochen und vorgestellt werden. Daher kommt der Name Sarah in der indirekten Rede über QueerMed häufiger vor.
QueerMed ist ein Verzeichnis, wo Menschen, die Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen erfahren haben, hoffentlich safer spaces finden. Aufgebaut ist das Verzeichnis so, dass anhand eines mehrseitigen Fragebogens, der anonym ausgelegt ist, Menschen eine positive Empfehlung abgeben können für eine Praxis oder eine Klinik in allen möglichen Fachbereichen im medizinischen und therapeutischen Bereich. Dann kommt halt diese Liste mit Personengruppen. Das heißt, die Personengruppen, zu denen man sich selbst zugehörig fühlt, kann man dann anwählen. Und das ist dann halt eben von non-binär, trans, inter bis hin zu MigrantInnen, MuslimInnen, schwarze Personen, People of Color, hin zu Menschen mit positivem HIV-Status, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit Erfahrung sexualisierter Gewalt, mehrgewichtige oder weniger gewichtige Menschen.
Aber was ist das Besondere beim Arzt oder wo genau liegt das Problem?
Das sind ja alles Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten und diese Menschen können halt unter einem Aspekt auch selber Biases und Vorurteile haben, die dann natürlich dann auch eben in Kontakt mit anderen Menschen, gerade auch unter dem Aspekt von Menschen, die bestimmten Gruppen zugehören, die halt eben Diskriminierung allgemein, institutionell, sozial erhalten, wie halt eben queere Menschen, wie eben Bi-POCs, schwarze Menschen. Und das ist dieser eine Aspekt, der noch da mit reinfließt.
Sarah erwähnt, dass Medizin seit Jahrhunderten eigentlich nur von weißen Menschen für weiße Menschen gemacht worden ist und auch darin geforscht wurde. Sarahs Meinung nach muss sowohl Ausbildung als auch Forschung im Gesundheitsbereich dringend diversifiziert werden.
Wir müssen mehr Forschung betreiben in bestimmten Themen, um eben dem eigentlichen Ziel von Ärztinnen und Therapeutinnen die entsprechende Notwendigkeit zurückzugeben, nämlich allen Menschen nach bestem Gewissen und Ermessen zu helfen.
Wann ist eine Praxis eine gute Praxis?
Idealerweise wäre es ja schon so, dass PatientInnen inklusiv angesprochen werden und das vor allem halt auch in Praxen, wo vermeintlich nur ein bestimmtes Gender hingeht. Jetzt ganz krasses Beispiel, gynäkologische Praxen. Also muss jetzt nicht unbedingt der Frauenarzt betitelt sein. Es gibt halt auch medizinische Begriffe, die halt nicht gegendert sind, wo es einfach möglich wäre. Von der ganzen Präsenz auf der Webseite bis zu in der Praxis. Was ist für Auslegematerial da? Wie gegendert ist das? Wie weiß und heteronormativ ist das?
Besonders wichtig sei auch Allyship, sagt Sarah Grzybek. Bedeutet, wie befasse ich mich allgemein mit dem Thema? Nach welchen Kriterien stelle ich mein Personal ein? Reflektiere ich meine unterbewussten Vorurteile? Bilde ich mich weiter? Eine erste Anlaufstelle dafür bietet zum Beispiel der Praxisleitfaden auf der QueerMed-Website. Zu finden ist auch eine Bücherliste mit Empfehlungen, zum Beispiel zum Reflektieren von rassistischem Verhalten. Und, so erfahren wir weiter, in Göttingen gibt es das Waldschlösschen, eine Weiterbildungsakademie zu verschiedenen Diversity-Themen. Bei der Recherche für diesen Beitrag war es sehr schwierig, Menschen zu finden, die ihre schlechten Erfahrungen teilen wollten.
Ich denke, das hat damit zu tun, dass sich die Menschen gerade in diesem Ärztinnen-Patientinnen-Verhältnis ja in einem riesigen Machtgefälle befinden. Also sie sind ja in dem Moment sozusagen ausgeliefert, weil sie auf die fachliche Expertise einer anderen Person angewiesen sind. Und natürlich ist es auch ein verständliches Verhaltensmuster, dass Menschen Diskriminierung vermeiden möchten, wenn sie wissen, wie es sich anfühlt und damit tagtäglich leben, damit vielleicht sogar aufgewachsen sind. Und dann ist es natürlich, kann es natürlich auch für viele Menschen halt triggern sein oder traumatisierend sein, über halt bestimmte Erfahrungen zu sprechen.
QueerMeet Deutschland wird komplett von Sarah Gzübek allein betrieben. Sarah hält die Seite aktuell, bearbeitet Empfehlungen, betreut die Social-Media-Kanäle und designt Flyer und anderes Informationsmaterial zum Auslegen. Sarahs Lohnarbeit ist Online-Marketing, da waren die meisten Kenntnisse bereits vorhanden. Wer QueerMeet und Sarah unterstützen möchte, kann Steady-Mitglied werden.
Vielen Dank, Mirjam. Diskriminierung kann sich also nicht nur auf den Geldbeutel auswirken, sondern auch auf die Gesundheit. Schockierend. Passend dazu The Muslims mit Fuck the System. Queere Punkband The Muslims mit Fuck the System. Wir beschäftigen uns heute ja mit dem Thema Queerness und haben uns deshalb dazu entschlossen, ausschließlich Musik von queeren MusikerInnen zu spielen. Es gibt eine Menge queere Bands und Solo-Artists, viele rücken aber erst nach und nach ins Rampenlicht. Ein Begriff, der oft in diesem Zusammenhang fällt, ist Queerbaiting. Laura Reichert ist jetzt gerade zu uns ins Studio gekommen. Moin Laura!
Moin, Joanna.
Du hast dich mit dem Begriff Queerbaiting beschäftigt und einen Blick in die Musikszene geworfen. Erklär mal, was kann ich unter Queerbaiting verstehen?
Also den Begriff Queerbaiting gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger. Der ist entstanden in Diskussionen in den sozialen Medien und wurde da eigentlich schon seit 2010 popularisiert. Queerbaiting bedeutet quasi übersetzt sowas wie einen queeren Köder auswerfen und wird vor allem in Marketingstrategien verwendet als eine bestimmte Methode. Zum Beispiel, dass ein Produkt nicht das hält, was es quasi verspricht, kann man sich darunter vorstellen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel Unternehmen, die sich eigentlich gar nicht mit Queerness und Pride beschäftigen und dann im Pride Month aber trotzdem plötzlich werben mit regenbogenfarbenen Produkten, wäre zum Beispiel eine Art von Queerbaiting. Also die beschäftigen sich quasi eigentlich gar nicht mit Queerness und deren Community, sondern nutzen das dann für Marketingzwecke aus.
Ja, interessant. Habe ich auch schon oft mitbekommen tatsächlich. Aber ich habe davon auch schon mal gehört, bei der BBC-Serie Sherlock Holmes.
Ja, genau. Also das habe ich auch mitbekommen. Ich habe da sogar erst letztens gelesen, dass darüber debattiert wird, ob Holmes schwul war und ob er und Watson quasi mehr taten, als nur gemeinsame Fälle zu lösen. Und es wird in dieser BBC-Serie auch nicht so ganz klar, ob er jetzt queer ist. Aber es gibt halt Hinweise darauf. Also durch Handlungen, Kleidung, Sprüche zum Beispiel wird quasi so ein bisschen vermittelt, dass es sich um einen queeren Charakter handeln könnte. Es wird aber nicht darauf eingegangen. Und das ist halt auch eine Form von Queerbaiting. Queerbaiting ist eigentlich eher so aus dem Film- und Fernsehbereich bekannt, aber mittlerweile auch in der Popkultur, in Büchern und in der Musik.
Ja, okay. Und wie äußert sich das in der Musikbranche?
Es gibt unzählige Musikstars, denen in den letzten Jahren Queerbaiting vorgeworfen wurde. Da hätten wir zum Beispiel Billie Eilish, Madonna, Rita Ora, Katy Perry. Und jetzt auf Billie Eilish zurückzukommen. Die hat im Juni 2021 ein Musikvideo zu ihrer Single Lost Cause veröffentlicht. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such a... Und das hat einen riesigen Ausbruch von Queerbaiting-Vorwürfen ausgelöst.
Krass.
Das Video zeigt Eilish, wie sie halt mit mehreren Frauen in einem Bett sich rekelt. Mit der Instagram-Bildunterschrift I Love Girls für den Post, der halt das Video bewirbt, hat sie dann auch nochmal eine Menge Hate abbekommen. Das hat halt zu dem Vorwurf geführt, dass Eilish absichtlich Spekulationen über ihre Sexualität provozierte. Also um sich ein queeres Publikum quasi in ihre Fangemeinde zu holen, also um queeres Publikum anzusprechen und somit ihre eigene Fangemeinde zu vergrößern. Und Billie hat sich auch bis heute nicht wirklich geoutet, aber aktuell wird ihr eine Beziehung mit dem The Neighborhood-Sänger Jesse Rutherford nachgesagt. Also sie ist eigentlich gerade mit einem Mann zusammen. Katy Perrys Song I Kissed a Girl kennen wir, glaube ich, alle.
Ja,
zudem habe ich im Club auch schon getanzt und laut mitgesungen.
Same.
Habe ich jetzt auch erst, indem ich mich beschäftigt habe mit dem Thema, herausgefunden, dass sie eigentlich die Königin des Queerbaitings ist, weil Perrys Pop-Song I Kissed a Girl ist halt sehr problematisch. Der Song hält quasi dieses Klischee aufrecht, dass es bei Küssen zwischen Frauen so eher ums Experimentieren geht und ums Spaß haben und setzt halt die Stärke der Emotionen, der Gefühle herab, zu denen halt lesbische Beziehungen fähig sind. Also dass es halt nicht nur ein Spaß ist, sondern wirklich eine Liebe sein kann und eine Beziehung sein kann.
Ja, krass, stimmt, da hast du eigentlich voll recht.
Und eine nicht enden wollende Debatte ist halt auch aktuell immer noch die Queerbaiting-Debatte um Harry Styles, ehemaliger Sänger der Band One Direction, weil der wird als queere Ikone gefeiert, ist aber in den Augen vieler gar keine.
Okay, darüber habe ich jetzt so noch nie nachgedacht. Also den sieht man ja oft in Frauenkleidern, glaube ich, auch posieren. Aber was hat es damit jetzt auf sich? Warum betreibt der Queerbaiting?
Ja, du hast gerade schon angesprochen, also Styles trägt auf jeden Fall weibliche Kleidung. Und er war jetzt auch der erste Mann, der auf einem Vogue-Cover 2020 im Rüschenkleid posiert hat. Also Harry Styles spielt quasi mit queerer Ästhetik. Und er hat mal in einem Statement gesagt, dass er sich quasi keine Gedanken macht um seine verspielte Kleidung, sondern dass es einfach ein Teil seiner Eigenkreation ist. Mhm. Und das ist jetzt erstmal nichts Neues. Ich meine, David Bowie hat ja auch weibliche Kleidung getragen und Nagellack. Und der hat sich aber geoutet und hat damit auch einen Weg für queere KünstlerInnen in der Popmusik geschaffen. Und Harry Styles outet sich halt nicht.
Okay. Das ist sozusagen der Unterschied.
Genau, also er war halt oder ist halt nur mit Frauen gesehen worden oder halt ist nur mit Frauen in Beziehungen, wie zum Beispiel Olivia Wilde oder Taylor Swift. Und es gibt halt viele Menschen, die ihm halt genau deshalb Queerbaiting vorwerfen, weil er sich halt auch als weißer Cis-Mann quasi nicht dazu wirklich äußert. Und da hatte ich einen Twitter-Post gesehen von einem User, der schreibt zum Beispiel: Die Nichtkennzeichnung seiner Sexualität ist der neue Weg für Heteromänner wie Harry Styles, um mit Queerbaiting davonzukommen. Und Styles hat sich jetzt öffentlich noch nicht wirklich dazu geäußert, zu den ganzen Vorwürfen.
Okay, voll krass. Also, dass sie es praktisch so als Tool benutzen, um sich bekannter zu machen durch Queerbaiting, also in der Musikbranche. Zu welchen Problemen kann das denn sonst noch führen, deiner Meinung nach?
Ja, auf Instagram findet man unter dem Hashtag Queerbaiting, wenn man mal schaut, eine Menge an Feedbeiträgen. Viele davon kritisieren halt Serien, Figuren, KünstlerInnen für ihr Queerbaiting. Und MusikerInnen bedienen sich halt vor allem an queerer Kultur und Ästhetik, um sich halt die finanzielle Unterstützung und den Zuspruch von LGBTQ-Plus-Fans zu sichern, ohne sich tatsächlich öffentlich als queer zu bekennen. Das ist halt Queerbaiting und das ist in meiner Meinung nach Profitschlagen aus einer Minderheit. Und queere Menschen werden trotz quasi einer queeren Ikone, wie Harry Styles auch genannt wird, weiterhin diskriminiert und ausgegrenzt. Es gibt viele queere MusikerInnen, die sich als queer bekennen und queere Musik machen, aber zum Beispiel auch die Aufmerksamkeit wie Harry Styles einfach nicht bekommen. Und da fragt man sich natürlich, warum.
Das heißt, die Menschen, die tatsächlich sich als queer outen, haben alle Nachteile und die Pop-Ikonen bedienen sich praktisch nur an den Vorteilen, um sich zu vermarkten.
Genau, und um halt ihre Fangemeinde zu vergrößern. Was halt noch ein Problem von Queerbaiting sein könnte, ist, dass halt queere Charaktere nur auf eine bestimmte Art und Weise gezeigt werden, zum Beispiel jetzt auch in Serien, Filmen, sodass halt so Stereotype entstehen und die ziehen halt dann eher darauf ab, dass Queerness quasi was ist, was man jetzt verbergen muss oder höchstens halt nur andeuten kann, aber sich nicht wirklich dazu äußert, dass man queer ist. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist so, wo zieht man die Grenze? Also wann beginnt Queerbaiting wirklich und kann man von jedem männlichen Künstler oder einer weiblichen Künstlerin irgendwie, die, also eine weibliche Künstlerin, die Männerkleidung trägt, wie Billie Eilish es ja auch so ein bisschen getan hat am Anfang ihrer Karriere, oder bei Harry Styles, der gerne Frauenkleidung trägt, sagen, muss sie oder er queer sein schon direkt, nur weil er oder sie diese Kleidung trägt.
Voll.
Und Harry Styles gibt ja trotzdem, also ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen und auch seine Konzerte angeschaut, auf YouTube so Ausschnitte, gibt Harry Styles trotzdem seiner queeren Community ja doch einen Safe Space bei seinen Konzerten. Und repräsentiert somit ja auch Queerness oder seine queere Community. Und die Frage bei ihm ist aber halt auch weiterhin, macht er es aus Marketinggründen? Ist er selbst queer? Aber das werden wir, glaube ich, ohne ein Statement von ihm erstmal nicht erfahren. Man kann dann halt auch nur mutmaßen.
Ja, klar, hast du recht. Und an sich lebt Queerness ja auch davon, irgendwie Schubladen aufzubrechen und zu sagen, hey, Geschlecht ist ein Spektrum. So, deshalb super schwierig, das irgendwie abzugrenzen. Was ist jetzt Queerbaiting? Muss sich jemand outen, damit er kein Queerbaiting betreibt? Aber die wichtigste Frage ist eigentlich, was kann man dagegen tun, gegen Queerbaiting?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, was ich denke, was helfen könnte. Erstmal denke ich, man sollte selbst kein Queerbaiting betreiben. Also Queerness ist keine Trendwelle, auf die man mal so aufspringen kann, sondern zum Beispiel poste nichts zum Pride Month, wenn du das ganze Jahr über nichts zu diesem Thema LGBTQ+ postest oder nicht dahinter stehst, nur weil es jetzt gerade der Pride Month ist und jeder das macht. Bilde dich weiter, beschäftige dich mit Queerness und hinterfrage halt auch viele Dinge, wie zum Beispiel KünstlerInnen oder Serien, Filme, die halt eben Queerbaiting betreiben und diese queere Ästhetik nutzen aus Marketinggründen.
Ja, das war wohl ein deutlicher Appell an uns alle, irgendwie mal mit offenen Augen auf Popkultur zu gucken, also egal ob Musik, Film. Vielen Dank, Laura, für deinen Input hier im Studio, dass du hier warst und uns über Queerbaiting aufgeklärt hast. Die nächste Musikerin, die alles andere als Queerbaiting betreibt, ist Girl in Red. Die gilt wirklich als queere Ikone. Die meisten ihrer Songs handeln von gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und sie selbst steht auch auf Frauen. Jetzt gibt's ein bisschen Indie-Pop mit Girls von Girl in Red.
Das war die norwegische Künstlerin Girl in Red mit ihrem Song Girls. They're so pretty, it hurts. I'm not talking about boys, I'm talking about girls, singt sie im Refrain. Girl in Red startete 2018 richtig durch mit ihrer Musik. Zeitweise war die Frage, do you listen to Girl in Red, auf Deutsch, hörst du Girl in Red, in der queeren Szene sogar ein Synonym für stehst du auf Frauen. Im Corona-Jahr 2020 haben 2/3 aller erwerbstätigen Mütter in Teilzeit gearbeitet. Bei Vätern in derselben Situation waren es nur etwas mehr als 7%. Frauen arbeiten öfter in Teilzeit. Das ist nur einer der Gründe, warum es den Gender Pay Gap gibt. Unsere Kollegin Maria Gassner hat sich in Hamburg umgehört und gibt euch einen Überblick zu aktuellen Zahlen und Fakten.
Ja, liebe ZuhörerInnen, das ist leider die aktuelle Realität. Mein Name ist Maria und meine Pronomen sind sie, ihr. Ich suche heute nach Antworten zum Thema Gender Pay Gap. Wenn wir vom Gender Pay Gap sprechen, müssen wir uns erstmal klarstellen, was dieser Begriff bedeutet, denn nicht allen ist er geläufig. Ich habe mich mal in Hamburg umgehört, ob die HamburgerInnen den Begriff schon mal gehört haben.
Was bedeutet Gender Pay Gap?
Keine Ahnung. Vom Gender Pay Gap? Ich gesagt, noch nichts von gehört.
Unterschiedliche Bezahlung zwischen Mann und Frau.
Also Gender Pay Gap bedeutet, dass eine Frau weniger Gehalt als ein Mann bekommt, obwohl sie die gleiche Position im Unternehmen hat wie ihr Kollege. In Deutschland verdienen Frauen im Schnitt 18% weniger als die Männer. Umgerechnet verdienen Männer also im Durchschnitt 1.192 Euro mehr monatlich. Das findet ihr unfair? Wir auch. Und deshalb haben wir uns mal in Hamburg umgehört, was die HamburgerInnen dazu zu sagen haben.
Natürlich sollen Frauen genauso bezahlt werden wie Männer, logisch.
War so, sogar zweimal war meine Chefin eine Frau. In der Firma, in der ich gearbeitet habe, da war das nicht wert. Das hätten meine Kollegin schon gemeckert. Ja. Das war ja auch Gehaltstransparenz bei Amerikanern.
Nicht gut. Also alle sollten gleich verdienen. Es steht allen das Gleiche zu.
Das Schlimme daran ist, dass Frauen nicht unbedingt davon wissen, dass sie betroffen sind. Denn in Deutschland ist Gehaltstransparenz keine Pflicht. Sind Sie davon betroffen?
Ja, mein ganzes Leben, würde ich sagen.
Ja?
Ja. Also ich hatte das Glück, dass ich immer mit Frauen gearbeitet hatte, sage ich mal. Und wir einfach nach Qualifikation bezahlt wurden. Das war aber in Ordnung. Also das war in Ordnung. Aber dass es das andere gibt, weiß ich. Dass ich schlechter bezahlt wurde? Nicht. Nee, schlechter behandelt schon, ja. Das auf jeden Fall. Und weniger Möglichkeiten hatte, bessere Positionen zu kriegen. Aber Gott sei Dank nicht schlechter bezahlt. Nee.
Nein, ich jetzt nicht. Ich komme aus einem Beruf, wo es gleichberechtigt ist, zum Glück.
Ich denke, zum Teil verdienen sie etwas weniger, leider, ja. Aber sicher nicht in Ordnung.
Nein, ich bin Lehrerin, also bei mir ist das nicht so, zum Glück. Ja, also bei uns verdienen alle gleich viel.
Ich meine nein, aber letztendlich weiß ich es ja nicht, weil ja Gehaltssachen, ja, spricht man nicht so drüber.
Nein, also ich denke nicht, ich weiß es aber auch nicht.
Aber warum ist der Spalt zwischen den Gehältern so groß? Wir haben einige Gründe hierfür. Frauen arbeiten häufiger in Branchen mit geringerem Lohnniveau. Sie sind öfter in Bereichen wie der Kinder- und Krankenpflege, Geburtshilfe, Kindererziehung, dem Friseurhandwerk oder dem Einzelhandel beschäftigt. Und das, obwohl gerade diese Arbeit notwendig für alle ist. Frauendomänen sind im Schnitt schlechter bezahlt als Männerdomänen. Das zeigt sich auch daran, dass Frauen, die in eher von Männern dominierten Branchen arbeiten, keinem so hohen Gender Pay Gap unterliegen. Dort liegt der Unterschied nur bei 13%. Hinzu kommt, dass Frauen mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten. Sie erziehen die Kinder und pflegen die Eltern oder andere Verwandte. Und das sind nur ein paar Beispiele für die Care-Arbeit. Frauen arbeiten öfter in Teilzeit als Männer. Das Haupteinkommen bleibt damit beim Mann und ist in der Summe mehr. Außerdem bestärkt das deutsche Steuerrecht Frauen, Geringverdiener zu sein. Denn es gibt durch das Ehegattensplitting steuerliche Vorteile, wenn Frauen in Minijobs arbeiten. Frauen arbeiten sehr viel seltener in Führungspositionen als Männer. Laut Albright-Stiftung sind 9,3% der Vorstände von börsennotierten Unternehmen in Deutschland weiblich. Wir haben genug von dieser Ungerechtigkeit und wollen wissen, was wir alle konkret gegen diese Gehaltsdifferenz machen können.
Naja, erstmal muss natürlich das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür geschärft werden und gestärkt werden, dass es einfach völlig normal ist, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Und dann müsste es politisch vereinbart sein, ganz klar. Ja.
Transparente Löhne zeigen, also zeigen, dein Kollege verdient so und so viel.
Zumindest, dass die Frauen, glaube ich, ein bisschen auch selbstbewusster sein müssen bei den Verhandlungen und vielleicht eher so wie die Männer auftreten.
Genau, wir haben nämlich auch ein Mitspracherecht und das müssen wir einfordern. Es ist höchste Zeit, schließlich ist die Hälfte der Bevölkerung weiblich.
Gleiche Bezahlung aller Geschlechter, da ist noch viel zu tun. Danke für den interessanten Einblick, Maria. Für heute verabschieden wir uns von euch. Unsere heutige Sendung ist im Rahmen eines Hörfunk-Workshops an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg entstanden. Unser Coach war Ulrich Hägele vom Tübinger Campus Radio. Wir sagen Ciao aus Hamburg und bis bald zu euch in den Süden.
An den Reglern saß Erik Gante. Redaktion Maria Gassner, Laura Reichardt, Joanna Kimmich, Pauline Knappschneider, Anita Stall und Mirjam Bär. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschieden sich
Mirjam Bär
und Joanna Kimmich. Tschüss
und bis bald.